Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Da steht Jesus inmitten seines engsten Kreises von geliebten Menschen. Wie oft wohl noch? Wie lange noch? Er ahnt bereits die Zerreißprobe, die ihn alles kosten wird. Und die damit verbundene Erschütterung für seine Freunde. Und er versucht, sie darauf vorzubereiten. Nicht nur einmal, immer wieder. Und auch wir stehen in Zeiten großer, unbewältigter Krisen, die jahrzehntelange Grundfesten erschüttert haben und zu großen Verunsicherungen führen. Nicht nur in Europa ist Krieg, auch im Jemen und in Israel brodelt es. Die Klimakatastrophe, die unser aller Anstrengungen bräuchte, und zwar jetzt, scheint in den Hintergrund geraten. Und immer noch werden wir begleitet von der Pandemie. Neue Krisenszenarien tauchen auf, Getreide- und Wasserknappheit, und damit verbunden ganz andere Flüchtlingsströme weltweit. Und auch im ganz Persönlichen lassen die Kriegsbilder alte Verlusterfahrungen neu aufleben. Wer in diesen Wochen einen geliebten Menschen verlieren musste oder in diesen Tagen besonders an einen solchen Verlust erinnert wird, kann mitfühlen, was es bedeutet, zu lieben im Wissen um Abschied. Wie unendlich schmerzlich das ist, wie bitter, wie sinnlos es erscheinen kann. Wundert es da, wenn Menschen Trost suchen, Halt und Sicherheit? Wenn wir schon wissen, dass der Abschied nahe ist, so Johannes und Jakobus, gibt es da nicht irgendeine Sicherheit, etwas zum Festhalten? Zum Beispiel, dass wir in jener neuen Welt Gottes so nah wie möglich sein können. Und genau darum bitten sie, fast kindlich, versprich uns zu tun, worum wir dich bitten. Von meinen Kindern kenne ich das gut, dieses Betteln um einen Blankoscheck. Jakobus und Johannes meinen, begriffen zu haben, was noch gar nicht greifbar ist. Sie meinen bereits, verstanden zu haben und wollen es so bekommen, wie sie es sich vorstellen. Die beiden sind treue Freunde Jesu von Anfang an. Donnersöhne hat Jesus sie auch genannt, weil sie so eifrig und begeisterungsfähig waren. Schon einmal, noch gar nicht lange her, haben sie etwas Besonderes, Herausgehobenes mit Jesus erlebt. Sie waren es, die mit ihm und Petrus auf den Berg stiegen und sich plötzlich in gleißendes Licht wiedergetaucht fanden. Elia und Mose waren da, und sie hörten eine Stimme, die sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Ihr Versprechen, niemanden von dem Erlebten zu erzählen, haben sie eingehalten, aber es beschäftigt sie noch. Wie wird es erst sein, wenn das Reich Gottes anbricht? Es muss doch etwas zu bedeuten haben, dass Petrus und sie beide die einzigen waren, die das miterlebt haben. Die Plätze rechts und links, direkt neben Jesus am Tisch in seiner Herrlichkeit, scheinen ihnen angemessen für das, was sie mit Jesus verbindet. So ganz nah bei ihm. Das kann er doch nicht ablehnen. Ihnen fehlt die Erfahrung aus unserer Perspektive, dass es zweierlei ist: vollmundig Ja zu sagen Ja, ich kann den Kelch trinken. Ja, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen. Es einerseits zu sagen, es vielleicht auch zu meinen und dann andererseits sich in der Wirklichkeit der eigenen Erschütterung wiederzufinden. Und zwar als ganz andere. Zusammen mit Petrus, weinend, weil der Hahn gekräht hat. Johannes und Jakobus ist nicht bewusst, dass sie versuchen, einen Erfahrungsschritt zu überspringen. Sie spüren nur, dass sich da etwas Ernstes anbahnt und versuchen, den damit verbundenen Schmerz auszuweichen und dieses Loslassen zu umgehen. Und ich finde interessant, was in dieser Unsicherheit plötzlich wahrnehmbar wird. Heimlicher Stolz, Vermeidung, Sicherheitsdenken, sonst kaum wahrnehmbar. Jetzt überlagert von dem Wunsch, möglichst rasch und mit viel Sicherheit im Gepäck, Jesus wieder ganz nah sein zu können, rechts und links von ihm. Und auch hierzulande begegnet es mir, wie viele instinktiv gerade nach Schlupflöchern und Strategien suchen. Vielleicht doch noch etwas hamstern oder in eine Immobilie investieren, etwas von bleibendem Wert anschaffen, Sicherheit. Die göttliche Ordnung spielt bei diesen Überlegungen kaum eine Rolle. Jesus weist die Bitte von Jakobus und Johannes zurück. Ihr wisst nicht, worum ihr bittet, sagt er. Und ergänzt, es steht mir nicht zu. Es steht mir nicht zu, Plätze zu vergeben. Im Gegensatz zu den beiden weiß Jesus um seinen Platz und damit auch um seine Grenzen. Mir hilft ein Gedicht von Bonhoeffer, tiefer zu verstehen, worum es eigentlich geht. Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Die Bitte der beiden Jünger ist eine Bitte von Menschen, die zu Gott gehen in ihrer Not. Das teilen wir in diesen Tagen mit ihnen, dieses menschliche, dieses so unmittelbare Bedürfnis. Christen und Christinnen, die aus der Liebe Gottes schöpfen und leben, ist aber auch eine andere Haltung möglich. Sie stehen bei Gott in seinem Leiden. Da tritt zurück, was ich mir selber wünsche, was ich mit den eigenen begrenzten Vorstellungsmöglichkeiten am liebsten hätte. Da heißt es bewusst, Abschied zu nehmen von einem Leben jenseits des Schmerzes. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das ist ein kompletter Gegenentwurf zu allem, was wir kennen. Es ist doch unpopulär genug, für das einzustehen, was man selber getan hat. Noch unpopulärer ist es, Lösegeld zu geben für andere. Gänzlich unpopulär sein Leben zu lassen. Doch im Mitgehen mit Jesus wird genau das möglich. Zeigt sich eine Perspektive auf, die nicht in Vernichtung, sondern in Gottes Herrlichkeit führt. So paradox es erscheinen mag, Gottes Herrlichkeit ist dort zu entdecken, wo die Jünger, wo wir sie am wenigsten erwarten, in Erniedrigung, Verfolgung, Folter und der Hinrichtung Jesu. In seinem Leiden, das uns in unserem Leiden nie wieder allein sein lässt. Da ist Gott ganz da, zeigt sich als Kraft, die dem Tod nicht das Feld überlässt. Erst wenn sich jemand dieser Dimension überlässt, sich darauf einlässt oder schon einmal die Erfahrung gemacht hat, dass Dienen nicht gleichbedeutend ist mit sich aufgeben, dann kann erlebt werden, wie bewusstes, wie subjekthaftes, tatkräftiges Dienen aus dem eigenen kleinen Ich herausführt. Plötzlich erlebt man sich rückgebunden an etwas Größeres und es entfaltet sich eine Kraft, die mitträgt und mithilft, oftmals so stark empfunden, dass im Vollzug des Dienens Freude und Friede das Herz erfüllen. Das ist eine Erfahrungswirklichkeit, nicht etwas, das sich mir in der Vorstellung und noch weniger im logischen Nachdenken erschließt. Darin leuchtet ein anderes Miteinander auf, eine andere Gemeinschaftskultur wird möglich. Jesus sagt, wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Herrschaftsfrei könnte man dieses Ideal auch überschreiben. Ein Miteinander vom Dienen bestimmt. Genau das ist ja auch Grundlage, Vision und Überzeugung hier dieser Kommunität. Dass es in der Praxis natürlich durchbuchstabiert sein will und oft alles andere als Ideal erlebt wird, brauche ich, glaube ich, hier nicht zu erwähnen. Ich möchte stattdessen von einer Gemeinschaftsbildung in einem ganz ungewöhnlichen Bereich erzählen, an die ich immer wieder denke und die mich total fasziniert und inspiriert hat. Ich möchte von einem deutschen Amateur-Dream-Team erzählen, die im Sommer 2016 am härtesten Radrennen der Welt, dem Race Across America, teilgenommen haben. Ultra-Radsportler, Profis wie Amateure, nehmen seit 35 Jahren aus der ganzen Welt an diesem Rennen teil. Gestartet wird an der Westküste in Kalifornien. Der Rennverlauf erstreckt sich über 5000 Kilometer und 50.000 Höhenmeter, durchquert 12 Bundesstaaten und endet schließlich in Maryland an der amerikanischen Ostküste. Die Route überquert die drei größten Bergketten, die Sierra Nevada, die Rocky Mountains und die Appalachen. Sie kreuzt 4 der längsten Flüsse des Kontinents und führt durch 3 Wüsten. Die Tour ist ein Drittel länger als die Tour de France und muss in etwa der Hälfte der Zeit absolviert werden. Diese Tour ist eine einzige Tortur. Der deutsche Amateurradsportler Sven Ole Müller hatte den irrwitzigen Traum, daran teilzulassen. Und er fragte seine Kollegin, eine passionierte Marathonläuferin, die bis dato noch nie Rennrad gefahren war. Ihnen beiden war klar, dass sie nur eine Chance haben würden mit einem super aufgestellten Team. Und so baten sie den renommierten Hirnforscher Gerald Hüther, ob er die Teambildung und ihren Trainingsprozess begleiten könne. In einer Rekordzeit von nur 11 Monaten bereiteten die drei und ihr komplettes Unterstützerteam sich vor. Und tatsächlich völlig unfassbar. Nach 6 Tagen, 17 Stunden, 56 Minuten schaffte es dieses Team mit seinen 4 Racern, 3 Rennfahrern und eben der ehemaligen Marathonläuferin als Fahrerin, mit großem Abstand als Erste über die Ziellinie zu gehen. Wie Träume wahr werden, heißt ihr Buch, in dem sie ihre Erfahrungen teilen und zum anderen reflektieren, welche Faktoren ihren Prozess der Potenzialentfaltung begünstigt haben. Es ist total atemberaubend zu lesen, auch für Leute wie mich, die mit Radrennen überhaupt nichts am Hut haben. Wie Träume wahr werden, erzählt von ihrer Gemeinschaftsbildung, bei der jede und jeder als Subjekt vorkam und sich seines Platzes und ihrer Aufgabe und Wichtigkeit sicher war, um als Ganzes, als ein gemeinsames Räderwerk sich für das Ziel einzusetzen. Alle waren gleich wichtig. Ob die, die für das Essen und die nötigen Kalorien zuständig waren, oder für die Ersatzklamotten oder die Begleitfahrer im Fahrzeug. Es kam auf jeden und jede an. Und indem jede und jeder dieses Gesamtteams seinen, ihren Platz gefunden hat in ewigen Kommunikationsprozessen und da das volle eigene Potenzial entfaltet hat, war der subjektive Einsatz zugleich ein Dienen. Ein Dienen um das und auch sich zurücknehmen um des größeren Zieles willen. Und es ist spannend zu lesen, wie sich diese Menschen als Team, als eigenständige Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Gaben begegnet sind, die sich komplett aufeinander angewiesen wussten und sich ergänzt haben. Da war schließlich kein Platz mehr für Ego-Spielchen, eingeschnappt sein oder Neid. Und nur so entstand diese ungeheure Kraft, die das Unmögliche möglich werden ließ, dass sie nämlich gewannen. Sehr aufschlussreich finde ich auch die Auswertung ihres Prozesses. Sven Ovelö Müller bedauert im Nachgang, dass sich das Team, man höre, kein größeres Ziel, kein größeres Anliegen im Sinne einer Institution oder einer ideeller gemeinsamer Richtung zu eigen gemacht habe, sondern dass sie ein Ziel im Auge hatten, das mit Erfolg verbunden war. Ich ergänze kein größeres Ziel, wie zum Beispiel das der Christusbruderschaft als Lebensgemeinschaft. Gerald Hüther greift in seinem Schlussresümee auf christliches Gedankengut zurück. Und er schlägt für mich damit eine Brücke zu unserem Predigttext. Adam und Eva seien aus dem Paradies vertrieben worden, weil sie der Versuchung nicht widerstehen konnten, die Frucht vom Baum der Erkenntnis abzupflücken und zu essen. Sie wollten etwas für sich haben, wie Johannes und Jakobus auch, statt, so Gerald Hüther, dass sie den Baum, der diese Früchte hervorbringt, gepflegt und beschützt hätten. Im Umkehrschluss formuliert er, dass es in Gemeinschaften aus mehreren Menschen darum gehen muss, genau dieser Versuchung zu widerstehen, dass Einzelne die bittersüße Frucht des Erfolgs für sich ernten, statt dem Baum des gemeinsamen Gelingens, der sie hervorgebracht hat, nachhaltig zu pflegen und zu beschützen. Ich finde das einen schönen Schlussgedanken. Auch Jakobus und Johannes versuchen im Bild, noch schnell eine Frucht für sich zu ernten. Ihr Herz könnte stattdessen auch weit werden für ihren wie auch für den Schmerz der anderen und sich bewusst werden, was dieser Schmerz für alle bedeutet. Denn es geht immer um alle und ums Miteinander. Jesus Christus sagt, der Menschensohn ist gekommen, dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ich glaube fest daran, am Tisch in Gottes Herrlichkeit wird am Ende rechts und links genug Platz sein für ganz viele. Amen.